11 Freunde am Morgen.
Da müssen wir von Anfang an wach sein.
Hab 2 Kaffee getrunken.
Musst du einmal umrühren, bitte.
Ein Wettbrötchen.
Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Das ist kalter Kaffee.
Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
Es ist Donnerstag, der 25. April und ihr hört 11 Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen und alles Gute nachträglich, Felix.
Dankeschön und guten Morgen.
Hat dich kalt erwischt.
Ja.
Heute sprechen wir über Vereinsliebe mit ganz persönlichen Geschichten und einem Experten. Wir sprechen über Polizeikosten und den Streit zwischen der DFL und WM und haben News unter anderem vom DAZN-Streit für euch. Viel Spaß. Ja, wie angekündigt, wollen wir unsere Folge heute mit einem großen, quasi romantischen Thema beginnen: Vereinsliebe. Eine Pleite nach der anderen, unnötige Abstiege, finanzielle Abenteuer, unsere Lieblingsclubs versetzen uns immer wieder in Angst und Schrecken. Das sagt nicht ich, das schreibt Chefredakteur Philipp Köster höchstpersönlich. Ich stimme aber natürlich zu. In der neuen Ausgabe geht er nämlich der Frage auf den Grund, warum wir unseren Clubs denn ja trotzdem treu bleiben und wie so ein ja treudover Hund immer wieder hinrennen. Und das hat uns hier beim Podcast auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
Genau, wir haben uns das neue Heft zum Anlass genommen, auch mal zu überlegen, wieso tun wir uns das an? Was genau treibt uns dabei immer wieder an, zum Fußball zu gehen? Die Definition von Wahnsinn ist ja bekanntlich, immer wieder das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen. Und da hier in unserem kleinen Podcast aktuell ja mindestens 3 der 4 Hosts exakt das jede Woche tun, haben wir uns gefragt, wieso? Unser lieber Luis macht mal den Anfang.
Tja, Woche für Woche auf die Mütze kriegen, aber man geht trotzdem wieder hin. Warum? Gute Frage, wenn ich das anhand meines Herzensvereins Hertha BSC beantworte. Da sieht man ja, dass trotz des Abstiegs und trotz der Misere der letzten Jahre die Zuschauerzahlen immer besser werden. Es gab einen regelrechten Mitgliederboom in den letzten Monaten seit dem Abstieg. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass gerade wenn es schlecht läuft, die Leute sagen, wenn selbst ich dann nicht mehr komme und da nicht rumbrille, ja, dann lasse ich den Verein im Stich und dann kommt am Ende des Tages gar keiner mehr und das hilft dann auch keinem weiter. Also ich glaube, es geht darum, dass man dieses letzte bisschen Einfluss, was man als Fan hat oder was man sich als Fan vielleicht auch manchmal ausmalt, einfach dieses vor Ort sein und zu denken, ja, vielleicht kann ich dieses Spiel beeinflussen, das wird nie alt und ich glaube, das wird gerade dann noch stärker, wenn eine Mannschaft oder ein Verein einen wirklich braucht.
Ja, das kann ich absolut verstehen und unterschreibe ich auch so, was Luis da erzählt. Ich persönlich bin am 7. Mai 2022 Schalke Mitglied geworden und du als Pauli-Fan, Felix, wirst dich vielleicht erinnern können, was an dem Tag passiert ist.
Lass es.
Es war das 3:2 und somit der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Ich dachte mir nämlich nach so einem tollen Jahr in der zweiten Liga und ähnlichen Prozessen wie bei Luis Hertha passiert oder wie die das gerade durchlaufen, muss ich auch meinen Teil leisten, damit in der ersten Liga dann alles gut geht. Okay, man hat gesehen, wie gut das geklappt hat. Und trotzdem bin ich wie Luis auch total davon überzeugt, dass es mich persönlich braucht, damit es besser wird und damit es bergauf geht. Und treue HörerInnen wissen ja, dass ich nicht in Gelsenkirchen, sondern in Sydney beheimatet bin aktuell. Das ist landschaftlich fast genauso schön. Der Gang zum Stadion ist aber ein bisschen schwieriger. Und deswegen bin ich eben nicht vor Ort, sondern hänge fast jedes Wochenende mitten in der Nacht vorm Laptop, wenn der S04 spielt, in der Hoffnung, dass meine Anwesenheit am anderen Ende der Welt irgendwas verändern kann. Naja, und auch Eva, die befindet sich ja in ähnlichen Tabellenregionen. Eine Liga tiefer möchte ich hier aber doch nochmal feststellen. Wie inzwischen ja sogar TV-Bilder beweisen, hält es sie nicht davon ab, Woche für Woche das Stadion aufzusuchen bei Arminia Bielefeld. Und warum, das erzählt sie uns jetzt mal.
Ja, Bielefeld-Fan sein heißt vor allem leidensfähig zu sein. Das erfahre ich jetzt seit 20 Jahren. 2003 war ich das erste Mal im Stadion. Natürlich standesgemäß eine Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen. Mein Vater hatte mich schon zu Beginn der zweiten Halbzeit aus dem Stadion gezerrt. Es gab einen handfesten Familienstreit danach. Es gab natürlich nicht nur Niederlagen. 2006 der 2-1-Sieg gegen die Bayern. Jonas Kamper, aber auch 2014-15 die Pokalsaison als Drittligist, stand man im Halbfinale. Ja, und dann Spieler wie Arthur Wichniarek, eben Jonas Kamper, Rüdiger Kauf, Fabi Klos haben alle den Verein geprägt. Leute wie Roland Kensch haben den Verein sehr negativ geprägt, ihn an den Rand des Abgrunds gebracht. Man wusste zwischenzeitlich nicht mehr, existiert der Verein noch im nächsten Jahr. Die Momente gab es öfter mal. Ja, und jetzt steht man eben im unteren Teil der dritten Liga, hofft, dass man nicht noch weiter absteigt, weil die letzten 3 Jahre einfach ja absolut furchtbar waren. Man wurde durchgereicht, nachdem man ja diesen Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte, endlich wieder zurück sein. Dachte, man kann sich da jetzt vielleicht endlich mal wieder etablieren. Ja, und dann gibt es eben immer wieder schlimme Momente, aber es heißt in dem Lied, der Weg ist immer der gleiche, an den Häusern im Westen entlang. Und ich glaube, so geht's nicht nur mir, so geht's vielen Bielefeld-Fans. Und deshalb pilgern wir da doch immer wieder hin. Und deshalb ist es auch für immer Arminia.
Ja, danke Eva. Ich kann mich ebenfalls ja sehr gut mit den von euch genannten Themen, glaube ich, identifizieren. Bei mir ist es vor allem auch der soziale Aspekt, immer wieder sich mit Freunden treffen, Zeit nehmen, die man sich sonst im Alltag so vielleicht nicht nimmt, und auch so ein bisschen eigentlich auch der Ausbruch aus genau diesem Alltag. Das Stadion eigentlich ja so ein bisschen als Ort, an dem zum einen alles möglich ist, zum anderen aber auch irgendwie, ja, also bei mir zumindest mit dem komplett normalen Zeitgefühl gebrochen wird. 3, 4, manchmal 5 Stunden im und um Stadion herum. Wege dahin nicht mitgezählt und am Ende fühlt sich's an, als sei man 20 Minuten vor Ort gewesen. Quasi wie ein einziger Rausch. Wir machen jetzt aber von unseren persönlichen Stories nochmal einen harten Cut, und zwar vom Emotionalen zu den harten Fakten. Tobias Finger ist Politikwissenschaftler und freier Journalist. Derzeit ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt Fanzine angestellt, das sich mit den Potenzialen von Fußball und Fankultur für den sozialen Zusammenhalt in Europa beschäftigt. Und wir wollten deswegen von ihm nochmal genau wissen, was hält die Menschen denn jetzt beim Fußball?
Verpasste Aufstiege oder die 10. Niederlage in Folge, das ist traurig, enttäuschend, das ist frustrierend. Aber eben, dass es diese Emotionen in den Fans auslöst, bietet schon Antworten auf die Frage, warum sie dabei bleiben. Der Fußball und gerade die Liebe zu meinem Club ist extrem identitätsstiftend. Wichtig dafür sind einerseits die lokale und regionale Verwurzelung und andererseits eben das gemeinsame Erleben, das Singen und Feiern, aber auch das Leiden und Trauern, das Erlebnis davon, Teil zu sein von einer gleichgesinnten Gemeinschaft von Fans. Gemeinschaft und Zugehörigkeit bieten Orientierung in einer komplexen, zunehmend unsicheren Welt, sowie Wissen über sich selbst durch das Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Abgrenzung zu anderen. Also quasi, wer bin ich und wenn ja, wie vielter? Der Verein, der Fußball wirken in alle Bereiche der Lebensrealität von Fans. Wenn sich jetzt ein Fan vom Fußball und seinem Verein lossagen würde, dann ginge auch all das verloren. Und das in Zeiten, wenn traditionelle Institutionen des gesellschaftlichen Zusammenhalts wie Kirchen oder politische Parteien seit Jahren die Mitglieder davonlaufen. Deshalb wäre eine Insolvenz und das tatsächliche Ende eines Vereins ja für Fans so katastrophal, aber eben nicht die schlechteste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Gefährlich für Identität und Zusammenhalt wird es also dann, wenn das gemeinsame Erleben bedroht ist oder die Mitsprache, die Teilhabe am Club und der Gemeinschaft. Dessen Investoren die Vereinsfarben ändern wollen, horrende Ticketpreise, den Stadionbesuch verunmöglichen, sind Pokalfinals in mehreren 10.000 Kilometern Entfernung. Dadurch geht das Identitätsstiftende verloren. Die Erzählung von früher und die geteilten Narrative, das Gemeinschaftliche, die Farbengesänge im Stadion, der Zusammenhalt aus dem Wissen heraus, das bin ich, das sind wir.
Super, super spannend, fand ich. Und wenn euch das ähnlich geht, dann findet ihr mehr Infos zum Forschungsprojekt in den Shownotes. Da haben wir euch die Website und auch den Twitter-Account verlinkt. Den wunderbaren Text von Scheffe höchstpersönlich findet ihr, wie gesagt, in der brandneuen Elf-Freunde-Ausgabe. Lohnt sich schon allein wegen der tollen Fotos, und vielleicht geht's euch ja wie mir und ihr müsst beim Lesen ständig nicken. Ja, und jetzt springen wir doch mal weiter, bleiben in der Praxis oder von der Theorie in die Praxis. Und da geht's wie so oft um das gute alte Geld.
Das Damoklesschwert schwebt nun seit 12 Jahren über der Bundesliga. Kann die Polizei bei Mehrkosten für Hochsicherheitsspiele die Kosten auf die Vereine überwälzen oder nicht? Das Bundesland Bremen und die DFL treffen sich am heutigen Donnerstag in einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht, um genau diese Frage ein für alle Mal zu klären. Der Prozess wird sich allerdings über Monate hinziehen. Heute gibt es dann keine direkte Entscheidung. Die Verfassungsbeschwerde der DFL richtet sich nämlich gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem März 2019, wonach die Bundesländer der DFL als Veranstalter der ersten und zweiten Bundesliga nämlich grundsätzlich diese Mehrkosten, die entstehen, für Hochsicherheitsspiele in Rechnung stellen darf.
Ja, das hatte nämlich das Bundesland gegenüber dem SV Werder eingefordert seit 2015. Bisher hat Bremen Rechnungen in Höhe von 3 Millionen an die DFL gestellt. Die hat auch unter Vorbehalt der kommenden Entscheidung bereits ja gut 1,9 Millionen davon gezahlt. Durchschnittlich fallen pro Hochrisikopartie übrigens 334.000 Euro an Kosten für die Sicherheit an.
Genau, und das Überwälzen der Mehrkosten, das hält die DFL für rechtswidrig. Und im Endeffekt geht es einfach um die Frage, wer für die Sicherheit im Staat eigentlich zuständig ist. Das Ganze hätte dann nämlich ja auch Auswirkungen auf jegliche Art von Veranstaltung, vor allem Großveranstaltungen. Und wenn die DFL bzw. die Vereine bezahlen müssten, um eben für Sicherheit zu sorgen, dann würde ja auch die Frage mit in den Raum gestellt werden, können wir mitreden bei diesen Sicherheitsmaßnahmen oder nicht?
Ja, und die Entscheidung, die wird auch in den verschiedenen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich erwartet. Also viele Bundesländer hoffen auf eine Entscheidung pro Bremen, also dafür zukünftig die Kosten abwälzen zu können. Lediglich Bayern und NRW sprechen sich dagegen aus. Aus Bayern war beispielsweise zu hören, dass, Zitat, die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Kernaufgabe des Staates ist und bleibt. Und weiter heißt es, wirtschaftliche Betrachtungen stehen hier nicht im Vordergrund. Das kommt vom bayerischen Innenministerium.
Ja, und im Gegensatz dazu stehen eben Stimmen, die sagen, dass die DFL einfach wahnsinnig viel Geld, vor allem mit TV-Übertragung, verdient und dementsprechend auch einen kleinen Teil. Kleiner Teil ist gut, ca. 20 bis 30 Millionen Euro im Jahr, aber natürlich im Gesamtverhältnis dessen, was die DFL umsetzt und an Gewinn rauszieht, abgeben könne, um ihren Teil dazu beizutragen, dass Stadien sicherer werden. Was dann natürlich wieder suggeriert, dass das eben Orte sind, die nicht sicher sind. Das heißt, hier knüpft eigentlich schon wieder die nächste Grundsatzdebatte an.
Ja, so sieht's aus. Ich glaube, man kann festhalten, dass das ein wegweisendes Urteil wird. Und die Tragweite zeigt sich auch daran, dass beispielsweise die Nationalmannschaft aus genau dem Grund, reiner Vorsicht lange nicht in Bremen gespielt hat. Übrigens, je nachdem, wie das Ganze jetzt ausgeht, möchte der Bremer Innensenator Ulrich Meurer mit anderen Innenministern so einen Fonds vorantreiben. In diesen Fonds würde die DFL dann jährlich diese 20 bis 30 Millionen einzahlen. Und je nach Anzahl von Hochrisikospielen sollen die Bundesländer dann daraus prozentual entschädigt werden. So, dann wechseln wir in die News, bleiben aber bei der lieben Kohle. Wir hatten ja letzte Woche bereits über den DFL-DAZN-Streit berichtet und dass DAZN die DFL beschuldigt, ihr trotz des deutlich höheren Angebots für die Ausschreibung für das teuerste TV-Paket den Zuschlag verweigert haben soll. Jetzt kam auch raus, warum.
Genau, denn laut Informationen der FAZ hat dies den ganz einfachen Grund, dass DAZN den aktuellen finanziellen Verpflichtungen nicht immer pünktlich hinterhergekommen sei. Im Moment sollen Beträge in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag offen sein.
Ja, wie bei unserem Podcast-Gehalt.
Die DFL sprang dann ein, um den Verein wiederum pünktlich das Geld zu überweisen, holte sich dafür externes Geld. Die DFL dementierte die Darstellung der FAZ auch nicht. DAZN selbst behauptet allerdings immer, innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen geliefert zu haben.
Das bezieht sich laut FAZ wiederum aber auf so eine extra vereinbarte Zwischenlösung, die nach verspäteter Zahlung gefunden worden sein soll. Ihr wisst, was ich meine. DAZN hatte sich ja letzte Woche öffentlich beschwert, diskriminiert worden zu sein und das Bundeskartellamt eingeschaltet. Der Bieterprozess ist jetzt erstmal unterbrochen. Es kann gut sein, dass die ganze Causa vor Gericht entschieden wird. Fakt ist gerade nur, dass das Ziel, Ende April die Rechtevergabe abzuschließen, nicht eingehalten werden kann.
So, jetzt kommen wir zum Abschluss der Folge dann doch nochmal wieder zum richtigen Fußball. In der dritten Liga wurde gestern Abend nämlich gespielt und die beiden Verfolger Rot-Weiß Essen und Saarbrücken trennten sich 1:1. Was bedeutet, dass sie jetzt Fünfter bzw. Sechster sind? Ja, und beide hätten einen großen Sprung machen können und sich an den dritten Münster andocken können, verpassten das jetzt aber dadurch das Unentschieden beide.
Ja, was ihr hoffentlich nicht verpasst, ist das Themenfrühstück heute. Das gibt's wie immer gegen 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. Wir hoffen natürlich, dass euch diese kleine, aber feine, nicht ganz so fußballlastige Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann stimmt doch gerne für uns beim Podcastpreis ab. Den Link gibt's natürlich in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch und auch dir, Felix, einen guten Start in den Tag.
Ebenso. Ciao, ciao.